Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Daniela Harwald und das ist mein Podcast Gehirnfasching mit Herz und Humor in die Selbstführung. In der heutigen Folge geht es um das Thema die Haltung des Nichtwissens. Naja, nichts zu wissen ist ja tendenziell eher negativ gesehen, denn normalerweise sind Dinge wie Intelligenz, Intellekt und viel Wissen absolute Qualitätsmerkmale in unserer Gesellschaft. Doch in einem Themenbereich finde ich zu viel Wissen häufig eher hinderlich. Und das ist interessanterweise der Bereich der Kommunikation. Warum das so ist und warum es gerade in unseren engsten Beziehungen zu Familie, Freunden, Verwandten und auch langjährigen Arbeitskollegen so hilfreich sein kann, mal nichts zu wissen, das möchte ich in der heutigen Folge zeigen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und fröhliches Nichtwissen. Bis bald. So, heute wird aus dem Gehirnfasching mal für die nächsten 20 bis 25 Minuten der Kommunikationsfasching. Kommunikation. Ich glaube, es gibt wenig andere Themenfelder, über die schon so viel geschrieben worden ist, über die es so viele stundenlange Diskussionen, Vorträge, Seminareinheiten und so weiter gibt, wie Kommunikation. Und trotz alledem scheinen wir Menschen damit einfach nach wie vor tagtäglich extrem herausgefordert zu sein. Dauernd sind wir irgendwo mit Missverständnissen beschäftigt, weil wir augenscheinlich nicht in der Lage sind, unsere Botschaft an andere Menschen so zu vermitteln, dass es in Anführungszeichen richtig ankommt. Und im Umkehrschluss gibt es mindestens genauso viele Situationen, in denen wir eine Botschaft erhalten und diese möglicherweise in den falschen Hals kriegen oder anders interpretieren, als sie vom Absender gemeint war. Also letztlich scheint Kommunikation trotz all der Erkenntnisse und Wissenschaften und sonstigem Material irgendwie weiterhin ein fröhliches Minenfeld zu sein. Kommunikationsabteilungen in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, sind oft vor der Herausforderung gestanden, dass sie gesagt haben, wenn wir mit unseren E-Mails und Informationen wenigstens 40-50% der Leute erreichen, und die Botschaft auch da wieder in Anführungszeichen richtig verstehen, haben wir schon echt was erreicht. Bedeutet für mich, Kommunikation ist einfach was zutiefst Individuelles. Selbst wenn wir dieselbe Sprache sprechen, zumindest oberflächlich, verbirgt sich bei jedem von uns dahinter möglicherweise ein unterschiedlicher Kulturkreis, vielleicht auch Einflüsse aus bestimmten Dialekten, mit denen wir groß geworden sind, und dann selbstverständlich auch unser Erfahrungsschatz im Leben. Nicht jeder von uns würde ein und dieselbe Situation mit den gleichen Wörtern beschreiben. Das hängt einfach sehr stark davon ab, was wir, wie gesagt, für Erfahrungen im Hintergrund haben. Und das macht es dann oft auch so herausfordernd und führt zu Missverständnissen. Wenn ich sage, dass ich eine Situation wahnsinnig frustrierend finde und die Situation beschreibe, kann man Gegenüber möglicherweise darauf reagieren und sagen, naja, frustrierend ist jetzt schon so ein ziemlich starkes Wort. Ich würde das jetzt eher als nervig beschreiben. Stell dich doch mal nicht so. Das ist doch nicht frustrierend. Und dieser Satz ist sicherlich nicht bös gemeint, sondern resultiert einfach daraus, dass mein Gegenüber vielleicht mit einer ähnlichen Situation eine andere Erfahrung gemacht hat und aufgrund seines Charakters und seiner Struktur halt eher genervt ist als frustriert. Natürlich gibt es nicht nur eine Sache, die dazu führt, dass wir häufig mit Missverständnissen konfrontiert sind. Das eben genannte Beispiel ist sicherlich nur eines von vielen. Die Tatsache, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen machen, Dinge anders beschreiben würden als unser Gegenüber etc., ist definitiv ein Element, das Kommunikation sehr herausfordernd macht. Ich möchte heute aber einen anderen Blickwinkel drauf werfen. Und ich bin auf dieses Thema nochmal gekommen, weil ich tatsächlich beim Aufräumen meine alten Unterlagen aus der Coaching-Ausbildung in den Fingern hatte. Und dabei habe ich mich an einen Satz erinnert, den einer unserer Trainer ganz zu Anfang der Ausbildung gesagt hat. Nämlich, für einen Coach ist eines der existenziellen Werkzeuge die Haltung des Nichtwissens. Ein gutes Coaching zeichnet unter anderem aus, dass der Coach gute Fragen stellt. Fragen stellt, die sich der Klient, die Klientin selbst noch nicht gestellt haben. Und weil wir natürlich alle Erfahrungen in unserem Leben gesammelt haben und häufig Klienten vor uns sitzen, die Dinge beschreiben, die wir nun aus eigener Erfahrung kennen, ist die Haltung des Nichtwissens absolut existenziell, um offen wirklich gute Fragen zu stellen. Sprich, die eigenen Erfahrungen, den eigenen Zopf aus dem Fenster zu werfen und so zu tun, als würden wir von diesem Thema heute das erste Mal hören. Und dabei geht es tatsächlich nicht um die schauspielerische Leistung, so zu tun, als ob ich es zum ersten Mal höre, sondern wirklich raus mit dem alten Schmodder und unvoreingenommen, ohne die eigenen Bewertungen dem Klienten, der Klientin gegenüberstehen und Fragen stellen, als würde man heute zum ersten Mal von diesem Thema hören oder zum ersten Mal überhaupt Berührungen mit so einer Situation haben. Und das zu erreichen, diese Haltung einzunehmen, ist durchaus herausfordernd, das muss ich zugeben, ist natürlich auch ganz klar eine Übungssache. Nur fällt mir immer wieder auf, auch in meinem eigenen Alltag, dass sehr häufig die Haltung des Nichtwissens etwas ist, das uns gut tun würde, auch im Umgang tagtäglich mit unseren Lieben, im Beruf, mit der Kassiererin im Supermarkt und so weiter. Ich stelle immer wieder fest, dass einer der Hauptauslöser für Konflikte und Missverständnisse oder schlechte Stimmung eben genau die Tatsache ist, dass wir nicht so tun, als würden wir es nicht wissen, sondern wir interpretieren in Gesagtes etwas hinein, basierend auf unseren eigenen Erfahrungen. Das ist dann unsere Wahrheit und mit der laufen wir los. Ob unsere selbstgestrickte Wahrheit dabei dem entspricht, was uns der Sender einer Information sagen wollte oder ausschließlich unser eigenes Bild ist, das bleibt an der Stelle einfach offen. Wir unterstellen einfach, dass es richtig ist, weil wir den anderen Menschen vielleicht besonders gut kennen oder schon viele Erfahrungen gesammelt haben. Und ich stelle immer wieder fest, dass insbesondere in den Beziehungen, in der Kommunikation zu Menschen, die wir besonders lange und gut zu kennen glauben, das ein riesig großes Thema ist. Ich denke dabei in erster Linie natürlich an langjährige Partnerschaften, private Partnerschaften genauso wie berufliche. Situationen, in denen Menschen uns schon ganz lange durch unser Leben begleiten und wir das Gefühl haben, wir kennen sie in- und auswendig. Und verstehe mich richtig, natürlich ist dieses Gefühl, jemanden lange zu kennen, ein ganz wunderbares, weil es sehr von Vertrauen, Loyalität und Wohlfühlen und oder auch Liebe geprägt ist. Und das ist ganz wunderbar und fast jeder von uns sucht ja auch nach solchen Verbindungen in seinem Leben. Nur haben die eben aus meiner Sicht eine kleine Stolperfalle im Gepäck. Im Lauf der Zeit werden wir, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, ein kleines bisschen faul, wenn es darum geht, den Gegenüber wirklich mit offenen, neutralen Augen zu sehen. Wir haben irgendwann so viele Erfahrungen und Erlebnisse miteinander gesammelt und geteilt, dass sich in uns so ein sehr deutliches Bild manifestiert, wie der Gegenüber ist, aus unserer Wahrnehmung heraus. Sehr häufig führt es dazu, dass wir ein kleines bisschen blind werden für die Veränderungen, die unser Umfeld auch durchläuft. Keiner von uns ist ja jeden Tag gleich. Und häufig entwickeln sich im Laufe der Zeit Veränderungen bei jedem von uns. Und wenn wir diesen Veränderungen keine Aufmerksamkeit schenken, dann trifft uns das vielleicht in der einen oder anderen Situation dann so ein bisschen eiskalt, weil da plötzlich ein Mensch ist, von dem wir glauben, dass wir ihn in- und auswendig kennen. Und dann macht er plötzlich Sachen, wo wir dastehen und denken, ja, warte mal kurz, und aus welcher Ecke kam dieses Thema jetzt gekrochen? Und meistens sind das keine Dinge, wo jemand jetzt über Nacht plötzlich seine Persönlichkeit oder seine Werte und seine Wahrnehmung der Welt von links nach rechts krempelt. Oft ist es natürlich ein schleichender Prozess, den wir aber eben nicht mitbekommen, weil wir nicht die Aufmerksamkeit haben auf die Dinge, die sich beim Gegenüber verändern, sondern wir das ganz schön finden, wir kennen den jetzt, ist alles fein, können wir uns zurücklegen, müssen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Und das ist natürlich auch nichts, was wir tun oder was daraus entsteht, dass das irgendwie eine schlechte Absicht ist. Ganz im Gegenteil. Es ist natürlich auch etwas entspannender, wenn ich nicht permanent die Aufmerksamkeit darauf haben muss, ob der Gegenüber sich jetzt irgendwie verändert oder sonstiges. Nichtsdestotrotz ist es nun mal eine Tatsache, dass wir ein kleines bisschen faul werden, insbesondere mit den Menschen, mit denen wir sehr viel Zeit verbringen. Wir hören einfach auf, Dinge zu hinterfragen, nach Beweggründen zu fragen, verstehen zu lernen, was im Gegenüber vorgeht, warum er oder sie bestimmte Dinge auf die eine oder andere Art und Weise tut oder sieht. Wir haben da halt so unser Bild, wie der Gegenüber ist oder irgendwann vielleicht auch aus unserer Perspektive zu sein hat. Und dieses Bild ist relativ unflexibel. Was genau ich damit meine, möchte ich an einem Beispiel zeigen. Und dazu greife ich jetzt mal ganz tief in die partnerschaftliche Klischeekiste. Und Klischee ist an dieser Stelle absolut positiv, denn Klischees entstehen ja nicht, weil sie sich jemand ausdenkt, sondern weil es oft genug Wiederholungen einer Situation oder einer Handlungsweise gab, die dazu geführt haben, dass man sagt, naja, das scheint wohl die Regel zu sein. Also, zurück zum Klischee. Ich weiß gar nicht mehr, wie oft in meinem Leben ich Gespräche geführt habe zum Thema Partnerschaft, bei denen sich mein Gegenüber oder auch ich mich darüber beschwert haben, dass der eigene Partner einen nicht richtig versteht, nicht zuhört oder bestimmte Dinge einfach nicht tut. Irgendwann kommt es im Gesprächsverlauf immer an den Punkt, an dem die eine Partei zur anderen sagt, ja, aber habt ihr da schon mal drüber gesprochen? Hast du das deinem Partner schon mal gesagt? Oder habt ihr versucht, einen Kompromiss zu finden? Und eine der absoluten Klischee-Standardantworten, die dann häufig kommt, ist, das kann ich mir sparen, da weiß ich schon, was ich zur Antwort kriege. Alternativ gibt es dann noch, das muss er doch wissen, das ist doch logisch, so verhält man sich halt einfach nicht. Oder mein All-Time-Favorite, wenn er mich wirklich zu schätzen weiß und liebt und empathisch ist, dann weiß er, dass es so nicht geht. Was dann da eben in der Sekunde fehlt, ist diese Position des Nichtwissens im Sinne von einfach mal nachfragen, was denn jetzt wirklich gerade los ist beim Gegenüber, was die Beweggründe, die Motive sind für ein bestimmtes Verhalten, eine bestimmte bitte Reaktion, was auch immer. Und ja, das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade in so einer Situation bei dem Beispiel jetzt in diese Position des Nichtwissens zu kommen, weil wir doch alle sehr darauf konditioniert sind, die Dinge, die uns gesagt werden, sehr persönlich zu nehmen, auf uns zu münzen und dann entsprechend auch zu reagieren im Sinne von wir verteidigen uns oder wir fühlen uns verletzt oder oder. Ein Werkzeug, das extrem gut unterstützt, um diesen kleinen Raum zwischen Aktion und Reaktion zu nutzen, ist das sich selbst beobachten oder bei manchen auch der innere Beobachter genannt. Die Fähigkeit, sich selbst wie quasi aus der Vogelperspektive zu beobachten, macht diesen Raum greifbar, indem wir darüber entscheiden, aktiv, wie wir in einer Situation reagieren. Ob wir das Gesagte jetzt persönlich nehmen wollen, um bei dem Beispiel zu bleiben, oder ob wir sagen, okay, einmal tief durchatmen und ich frage jetzt erstmal nach, was tatsächlich los ist. Es persönlich nehmen und mich darüber ärgern oder aufregen, kann ich, nachdem ich eine Frage gestellt habe, auch immer noch. Erfahrungsgemäß ist es allerdings danach meistens nicht mehr nötig. Das war jetzt, wie gesagt, nur ein sehr plakatives Beispiel von vielen unterschiedlichen Ausprägungen, die es gibt. Und die Haltung des Nichtwissens und Fragen zu stellen, hat natürlich auch noch vielerlei andere Facetten im Gepäck. Manchmal trauen wir uns auch gar nicht, Fragen zu stellen, weil wir vielleicht innerlich die Sorge haben, dass der Gegenüber denkt, wir hätten ihm in der Vergangenheit nicht genug zugehört und keine Aufmerksamkeit geschenkt. Oder dass wir zu dumm sind, um den Sachverhalt zu begreifen und einfach Sorge haben, dass unsere Frage uns quasi enttarnt und dann möglicherweise über uns gelacht wird. Oder ein Klassiker aus der Arbeitswelt: Wir machen die Dinge einfach so, wie sie uns gesagt werden, weil sie immer schon so gemacht worden sind und ja, weil halt. Bis eines Tages dann vielleicht ein Mitarbeiter kommt, der hartnäckig viele Warum- und Wieso-Fragen stellt. Apropos Warum- und Wieso-Fragen: Wenn es um die Haltung des Nichtwissens geht, gibt es in unserer Gesellschaft eine absolute Expertengruppe für dieses Feld. Die Welt mit den Augen der Kinder zu sehen, ist dabei der Schlüssel. Kinder sind ein absolutes Paradebeispiel, wenn es darum geht, nicht wissend durchs Leben zu gehen. Ja, Teil der Wahrheit ist, dass sie natürlich viele Dinge noch nicht wissen. Doch worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass Kinder sich zu keiner Zeit damit zufrieden geben, eine Frage nur von einer Person beantwortet zu kriegen. Sie hinterfragen ständig und alles bei jedem, der ihnen begegnet. Selbst wenn die Situation und die Fragestellung schon 5, 6, 7 Mal in ihrem Leben aufgetaucht ist, sie werden es nicht müde, immer und immer wieder zu hinterfragen. Und zwar nicht, weil sie uns gerne auf den Keks gehen wollen oder nichts Besseres zu tun haben mit ihrer Zeit, sondern weil sie versuchen, bestmöglichst die Welt zu begreifen. Leider neigen wir Erwachsenen häufig dazu, von diesem ständigen Warum und Wieso-Fragen genervt zu sein und die Kinder irgendwann, ich sag's jetzt mal so deutlich, mundtot zu machen, frei nach dem Motto, geh mir nicht auf den Keks mit deiner Fragerei. Doch um ehrlich zu sein, ließe sich daraus für uns Erwachsene so viel Hilfreiches lernen. Dieses ständige Wiederholen von Fragen dient bei Kindern unter anderem auch dazu, zu überprüfen, ob die bereits bekannten Informationen und das Gelernte immer noch Bestand hat. Kinder sind, je nach Alter, vollends auf die Unterstützung und Versorgung durch Erwachsene angewiesen. Deswegen sind sie sehr darauf gepolt, immer wieder ihren Rahmen abzustecken und zu gucken, ob sie sicher sind, ob sie versorgt sind, ob eben die Rahmenbedingungen alle passen und erfüllt sind. Und sie haben ein ganz intrinsisches Interesse, eine intrinsische Motivation, zur Gemeinschaft beizutragen und mit dazuzugehören. Und deswegen überprüfen sie ständig ihre Informationen, ihre Wahrnehmungen und ihre Schlussfolgerungen. Für uns Erwachsene wirkt es eben oft als, boah, das Kind fragt zum 380. Mal dieselbe Frage. Doch tatsächlich ist es ein super cleveres Vorgehen und stellt eben sicher, dass die Kinder immer auf dem neuesten Stand der Informationen sind, wenn du so willst. Darum sage ich, das ist durchaus ein Verhalten, das wir Erwachsenen uns ab und zu wieder ins Gedächtnis rufen sollten. Denn im Laufe der Zeit verlieren wir eben genau diese kindliche Neugierde, diese Haltung des Nichtwissens, und wir lehnen uns zurück und ruhen uns ein bisschen auf unsere Lebenserfahrung und auf dem, was wir vermeintlich alles glauben zu wissen, aus. Es gibt diesen schönen Satz: Wissen ist Macht, nichts wissen macht nichts. Ich möchte den gerne umformulieren in: Wissen ist Macht, Nichtwissen ist Wachstum. Ich möchte dich einladen, dir und deinen Mitmenschen mehr Momente des Nichtwissens zu schenken und daraus zu wachsen. Und wer weiß, vielleicht ist die ein oder andere Überraschung dabei. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren. Alles Liebe, Daniela.